Stell dir mal vor, du bist Teil eines Volkes, das einfach einen komplett verheerenden Krieg verloren hat.
Oh ja, ein absolutes Albtraum-Szenario.
Absolut. Also deine Hauptstadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die gesamte Elite deines Landes wurde in ein fremdes Imperium verschleppt. Und dort sitzt du nun, jahrzehntelang.
Mhm.
Und irgendwann heißt es dann plötzlich, hey, ihr dürft zurück. Ihr seid frei. Eigentlich wäre das doch der Moment für die größte Party der Weltgeschichte, oder?
Sollte man meinen, ja.
Aber was, wenn sich in genau diesem Moment dieser vermeintlichen Rettung die Erkenntnis einschleicht, dass das physische Gefängnis gar nicht euer eigentliches Problem war, dass die wirkliche Katastrophe eigentlich tief in euch selbst steckt?
Genau dieser paradoxe Moment, also wo man physisch frei ist, aber innerlich gefangen, das markiert einen der faszinierendsten literarischen und auch psychologischen Wendepunkte der gesamten antiken Literatur.
Mhm.
Wir sprechen hier von einer Situation, in der die äußeren Ketten fallen, aber diese innere Entfremdung umso lauter, umso schmerzhafter wird.
Ja, und das führt uns direkt in unsere heutige Betrachtung, unseren Deep Dive für heute. Wir haben hier die Notizen aus einer theologischen Vorlesung von Dr. John Oswald vorliegen. Es geht um das antike Buch Jesaja. Genauer gesagt um die Kapitel 49 bis 51.
Genau, ein sehr spezieller Abschnitt.
Und was mich an diesem Material sofort gepackt hat, ist, dass es hier eben nicht primär nur um verstaubte antike Geschichte geht. Es ist im Kern eine extrem präzise Analyse darüber, was eigentlich mit Menschen passiert, wenn ihre gesamte Identität wegbricht.
Absolut, legt. Also von einer ganz konkreten historischen Krise im 6. Jahrhundert vor Christus hin zu diesen wirklich grundlegenden Fragen unserer menschlichen Existenz.
Mhm.
Es geht um Ursache und Wirkung, es geht um das Aushalten von Krisen und, was ich am spannendsten finde, um die Mechanik von echter Gnade.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Lass uns direkt am Anfang des Materials einsteigen. Da gibt es nämlich einen massiven Bruch im Text, der mir beim ersten Lesen, ich muss ehrlich sein, fast entgangen wäre.
Den übersehen viele leicht.
Ja, oder in den Kapiteln davor, also 41 bis 48, geht es die ganze Zeit um Babylon. Das Volk Israel sitzt dort im Exil und die große Prophezeiung lautet quasi, Gott wird euch befreien, die babylonischen Götter sind machtlos, ihr kommt nach Hause.
Alles dreht sich um diese physische Rettung.
Genau. Und dann, zack, ab Kapitel 49, also dem Startpunkt unserer heutigen Quelle, verschwindet Babylon komplett aus dem Text. Es wird mit keinem einzigen Wort mehr erwähnt.
Mhm.
Warum dieser harte Cut?
Naja, viele historische Kommentatoren überlesen das einfach, wie du schon sagtest, oder sie behaupten, es ginge thematisch irgendwie immer noch um denselben Konflikt mit den Babyloniern, nur in etwas anderen Worten.
Okay.
Aber Dr. Oswald sieht das völlig anders. Er argumentiert hier sehr scharf, dass ein tiefgreifender Paradigmenwechsel stattfindet. Das physische Exil in Babylon war aus Sicht des Textes nur das Symptom.
Nur das Symptom? Krass.
Ja, das eigentliche Problem, sozusagen die zugrunde liegende Krankheit, das war die Sünde und die spirituelle Entfremdung von Gott.
Aber Moment mal, warum reicht denn die physische Befreiung nicht aus? Ich meine, wenn ich im Gefängnis sitze, bin ich doch erstmal heilfroh, wenn die Tür aufgeht und ich raus kann. Warum pocht der Text bzw. Oswald in seiner Analyse so extrem auf diese innere spirituelle Dimension?
Wenn wir das große Ganze betrachten, müssen wir verstehen, dass der Autor des Jesaja-Buches von einer Welt ausgeht, die ganz streng nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung funktioniert.
Okay.
Die Israeliten sind nicht einfach durch so einen historischen Zufall oder durch geopolitisches Pech in Babylon gelandet, sondern, so jedenfalls die theologische Deutung des Textes, als direkte Konsequenz ihrer Abkehr von Gott.
Aha.
Wenn Gott sie nun also einfach nur physisch nach Jerusalem zurückbringt, ohne dieses innere Problem der Rebellion und der Entfremdung zu lösen, was wäre dann überhaupt gewonnen?
Okay, lass mich das kurz gedanklich mal sortieren. Das wäre dann im Grunde so, als würde ein Rettungsteam einen Schiffbrüchigen aus dem eiskalten Ozean ziehen.
Genau, und sie ziehen ihn aufs Rettungsboot, wickeln ihn in wahre Decken.
Ja, und alle auf dem Boot jubeln und klatschen, weil er eben nicht ertrunken ist. Aber dann stellt der Notarzt auf dem Boot plötzlich fest, dass der Mann schwerste innere Blutungen hat, die völlig unabhängig von dem Wasser sind.
Richtig.
Ihn nur aus dem Ozean zu fischen, hat zwar das akute Ertrinken jetzt kurz kurz verhindert. Aber wenn man diese inneren Verletzungen nicht behandelt, stirbt er halt trotzdem. Nur eben dann im Trockenen.
Das trifft es wirklich sehr gut. Die bloße Rückkehr nach Jerusalem wäre völlig wertlos, wenn das Volk in seinem Herzen immer noch in exakt denselben Mustern feststeckt, die überhaupt erst zu diesem ganzen Exil geführt haben.
Ja, verstehe.
Gott kann laut Oswald diese innere Korruption nicht einfach so per Dekret ignorieren. Das würde seine eigene Gerechtigkeit und quasi die moralische Ordnung des Universums ad absurdum führen. Es braucht also eine viel, viel tiefer gehende Form der Rettung als nur einen Ortswechsel.
Und das bringt uns vor ein massives logisches Problem im Text, das mich beim Vorbereiten wirklich stutzig gemacht hat.
Welches meinst du genau?
Naja, wenn dieses Volk, also Israel, innerlich so dermaßen zerstört, taub und blind ist, wie es ja in den Kapiteln davor ausdrücklich beschrieben wird, wie sollen die sich dann bitte schön selbst retten?
Gar nicht, das ist ja der Punkt.
Eben. Sie haben in ihrer Rolle als dieses versprochene Licht für die Welt, so formuliert es Oswald ja, völlig kolossal versagt. Und dann, mitten in dieser Hoffnungslosigkeit, taucht in Kapitel 49 plötzlich diese echt mysteriöse Figur auf, der sogenannte Diener.
Richtig, der Knecht oder eben Diener. Ein faszinierender Charakter. Er wird in der Quelle beschrieben als ein polierter Pfeil, der bis zum exakt richtigen Moment in Gottes Köcher verborgen war. Jemand, dessen Mund wie ein scharfes Schwert ist.
Wow, okay.
Und das absolut Faszinierende an diesem Diener ist seine Mission. Er soll nicht nur die Stämme Jakobs, also das Volk Israel, zurückbringen, er wird auch als Licht für die Nationen eingesetzt, damit diese Rettung wirklich bis ans Ende der Erde reicht.
Aber hier muss ich echt mal die Bremse ziehen.
Okay, warum?
In Kapitel 49, Vers 3 wird dieser Diener doch explizit Israel genannt. Gott sagt wörtlich, du bist mein Diener, Israel.
Mhm.
Und dann, nur zwei Verse später, in Vers 5, heißt es plötzlich, dass genau dieser Diener die Aufgabe hat, Israel zu Gott zurückzuführen. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Israel soll Israel retten.
Es klingt im ersten Moment völlig paradox, ja?
Wie erklärt Oswald diesen Widerspruch? Ich meine, ein komplett blindes Volk im Gefängnis kann doch nicht den restlichen Gefangenen zurufen, wo der Weg nach draußen ist.
Das ist genau der Punkt, an dem wirklich viele Leser stolpern. Was hier so faszinierend ist, Oswalds Erklärung beruht auf dem Konzept der Repräsentation.
Repräsentation.
Genau. Er sagt, der Titel Israel wird hier von der versagenden Nation, also dem Kollektiv, auf eine Einzelperson übertragen. Dieser Diener ist quasi das ideale Israel.
Ach so, also jemand, der den Job übernimmt, den die Nation eigentlich hatte, aber einfach komplett verbockt hat.
Exakt so argumentiert Oswald. Die Nation war eigentlich dazu berufen, der ganzen Welt Gottes Charakter zu zeigen. Aber sie sind gescheitert. Nun tritt eine singuläre Figur auf, die all das perfekt verkörpert, was die Nation hätte sein sollen.
Okay, das ist spannend.
Und Oswald zieht hier eine sehr, sehr deutliche theologische Linie zu Jesaja Kapitel 11 und identifiziert diesen Diener direkt mit dem kommenden Messias.
Da muss ich aber kurz kritisch nachfragen. Ist es nicht einfach ein ganz klassischer Fall, wo christliche Theologen hunderte Jahre später Texte aus dem Alten Testament nehmen und dann Jesus einfach retrospektiv da hineinlesen? Ist diese Interpretation wirklich in diesem alten Text selbst angelegt?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand und tatsächlich eine massive Debatte in der Theologie. Aber Oswald verteidigt seine Position da extrem stark direkt aus dem hebräischen Text heraus.
Wie macht er das?
Er weist darauf hin, dass die Beschreibungen dieses Dieners im Verlauf der Kapitel zunehmend individualisiert werden. Es geht plötzlich nicht mehr um so ein abstraktes Kollektiv, sondern um eine echte Figur, die extrem persönliches physisches Leid erfährt.
Mhm.
Und der hebräische Parallelismus setzt diesen Diener später sogar auf eine Stufe mit dem Handeln Gottes selbst. Oswalds Argument ist also, der Text verlangt logisch zwingend nach einem perfekten Stellvertreter, weil die kollektive Nation sich aus eigener Kraft einfach unmöglich heilen kann.
Sie brauchen Hilfe von außen.
Richtig. Die Grammatik und die theologische Logik des Jesaja-Buches zwingen uns laut Oswald förmlich dazu, hier eine Einzelperson zu sehen.
Okay, das leuchtet ein. Nehmen wir also mal an, diese Einzelperson, dieser perfekte Diener, betritt jetzt die Bühne. Wie reagiert die Welt darauf?
Das ist sehr interessant.
Die Quelle beschreibt hier nämlich einen extrem scharfen Kontrast, der schon fast tragikomisch wirkt. Einerseits haben wir die Natur. In Kapitel 49, Vers 13 heißt es, dass die Himmel jubeln, die Erde sich freut und die Berge förmlich in Gesang ausbrechen.
Und Oswald ordnet das wunderbar in den literarischen Kontext des ganzen Buches ein. Ganz am Anfang in Jesaja Kapitel 1 wurde die Natur noch als so eine Art stumme Jury aufgerufen, um die Sünden des Volkes zu bezeugen.
Ah, okay.
Und nun, da die Lösung in Form dieses Dieners präsentiert wird, bricht exakt dieselbe Natur in einen gewaltigen, orchestralen Jubel aus. Er vergleicht es in seinen Notizen mit Paulus im Römerbrief, der schreibt, dass die gesamte Schöpfung seufzt und auf die Erlösung wartet.
Und hier wird's echt interessant. Die Berge veranstalten also quasi einen kosmischen Flashmob der Freude. Alle jubeln. Und dann schwenkt die Kamera auf das Volk Israel, das dort in Babylon sitzt.
Mhm.
Und was machen die in Vers 14? Die sitzen da, verschränken die Arme und sagen, ganz mürrisch, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Während das gesamte Universum feiert, versinken die in Selbstmitleid. Wie passt das denn zusammen?
Es ist tragisch. Aber das zeigt einfach, wie brillant dieser antike Text die menschliche Psychologie einfängt. Oswald seziert dieses Gefühl der Verlassenheit sehr, sehr präzise.
Ja.
Er leugnet überhaupt nicht, dass diese Menschen schrecklich gelitten haben, nicht wahr? Sie saßen in einem fremden Land, ihre gesamte Kultur war zerstört. Aber Oswald zeigt auf, dass sie einen echt fatalen Denkfehler begingen.
Welchen genau? Was war der Denkfehler?
Sie verwechselten eine disziplinärische Maßnahme mit einer endgültigen Verstoßung. Wir erinnern uns an das Prinzip von Ursache und Wirkung.
Ja, die Konsequenz ihrer Abkehr.
Genau. Ihre Situation war die Konsequenz ihres eigenen Handelns. Aber sie zogen daraus den völlig falschen Schluss, dass die Beziehung zu Gott nun für immer beendet sei. Sie spürten diese Stille Gottes im Exil und interpretierten sie als ein ewiges Vergessenwerden.
Das ist psychologisch so unfassbar aktuell. Wenn man selbst tief in einer Krise steckt, verliert man ja auch völlig die Perspektive. Das Gehirn macht aus einem, es ist gerade dunkel, sofort ein, oh Gott, es wird nie wieder hell, alle haben mich vergessen.
Exakt, das ist die Dynamik.
Wie reagiert der Text denn auf diesen Vorwurf des Vergessenwerdens? Denn das ist ja schon ein massiver Vorwurf, den sie da an Gott richten.
Oh, die Antwort, die in der Quelle hier zitiert wird, gehört meiner Meinung nach zu den emotional dichtesten und stärksten Passagen des ganzen Buches.
Ja?
Gibt. Er fragt, kann eine Frau ihr stillendes Kind vergessen?
Wow.
Und selbst wenn das Unvorstellbare eintreten sollte, sagt er weiter, ich werde dich nicht vergessen. Und dann liefert er den ultimativen Beweis, er sagt, er habe sie sich in seine Handflächen eingraviert. Manche Übersetzungen sagen auch eintätowiert.
Und da bin ich beim Lesen wirklich hängen geblieben. Das ist so ein intimes Bild. Wenn ich mir heute etwas auf die Hand schreibe, nur um es kurz nicht zu vergessen, dann nehme ich einen Kuli, kritzel ein paar Worte hin und, naja, nach dem nächsten Händewaschen ist es weg.
Eben.
Aber eingraviert oder eintätowiert, das ist ja eine völlig andere Kategorie.
Es impliziert vor allem zwei Dinge. Massiven Schmerz bei der Entstehung und absolute Permanenz.
Genau. Es ist keine flüchtige Notiz. Gott kann quasi nicht agieren, er kann seine Hände nicht öffnen, um irgendetwas in der Welt zu tun, ohne dabei permanent die Namen seines Volkes zu sehen. Es ist unlöschbar. Und das war für diese Menschen dort im Exil absolut überlebenswichtig, oder?
Absolut überlebenswichtig, ja.
Ja.
Denn ihre allergrößte Angst war ja nicht nur die Unbequemlichkeit des Exils, sondern die Assimilation.
Dass sie sich auflösen.
Richtig, sie fürchteten einfach, im großen Schmelztiegel Babylons zu verschwinden, nur noch gute Babylonier zu werden und als Volk eine historische Fußnote zu bleiben. Aber Gott prophezeit ihnen, dass ihr Raum irgendwann sogar zu eng für ihre Kinder werden wird.
Mhm.
Und Oswald macht an dieser Stelle einen extrem faszinierenden historischen Exkurs in seinen Notizen.
Was schreibt er?
Er weist darauf hin, dass dieses Volk nicht nur das babylonische Exil nach ein paar Jahrzehnten überlebte. Er spannt den Bogen über 2000 Jahre Verfolgungsgeschichte. Er erwähnt dabei ausdrücklich Diktatoren wie Hitler, die mit all ihrer industriellen Macht versuchten, das Judentum komplett auszulöschen.
Ja.
Und die am Ende selbst auf dem Müllhaufen der Geschichte landeten, während das jüdische Volk weiterhin als kohärente Gruppe existiert. Für Oswald ist das kein historischer Zufall, sondern der empirische Beweis in der Realität für diese tätowierten Hände aus Jesaja.
Wahnsinn. Und in Kapitel 50 räumt der Text dann noch mit einem weiteren Missverständnis auf. Das Volk wirft Gott nämlich anscheinend vor, er habe sich von ihnen scheiden lassen oder sie wie Sklaven an irgendwelche Gläubiger verkauft.
Ja, und Gott kontert da fast schon sarkastisch, könnte man sagen. Er fragt, wo ist denn die Scheidungsurkunde? zeigt sie mir doch mal, Schulden bei irgendwem hätte.
Okay, aber da muss ich kurz reingreitschen. Das klingt für einen, sagen wir mal, säkularen Historiker doch einfach wie die perfekte theologische Ausrede für geopolitisches Versagen. Man verliert militärisch gegen die babylonische Supermacht und sagt dann hinterher, ach, das war gar nicht deren Stärke, unser Gott hat uns ganz freiwillig aus der Hand gegeben. Macht sich das Buch Jesaja das hier nicht ein bisschen sehr einfach?
Aus einer rein säkularen Perspektive könnte man das natürlich genauso deuten. Aber man muss die interne theologische Logik des Textes verstehen, um Oswalds Argumentation zu folgen.
Okay, erklär mal.
Für den Autor des Jesaja-Buches ist Gott absolut souverän über alle Imperien der Welt. Die theologische Kernaussage hier ist, Gott wurde eben nicht von babylonischen Göttern besiegt oder in die Ecke gedrängt. Er hat das Volk als disziplinärische Konsequenz für ihre Sünden aus freien Stücken hingegeben. Und die gute Nachricht daran, und das ist Oswalds eigentliche Pointe, ist, weil er sie souverän und freiwillig weggegeben hat, hat er auch die absolute Autorität und Freiheit, sie aus freien Stücken jederzeit wieder zurückzunehmen. Es gab keinen bindenden rechtlichen Vertrag mit Babylon.
Ah, okay, das verstehe ich. Die Rettungsmacht liegt also weiterhin völlig unangefochten allein bei Gott.
Exakt.
Wir wissen jetzt also, dass er retten will. Wir haben diesen perfekten Diener als Werkzeug identifiziert. Aber was genau passiert jetzt in dieser Dunkelheit? In Kapitel 50 finden wir das dritte sogenannte Dienerlied. Und dieser Diener agiert ja komplett anders, als man es von so einem großen, strahlenden Helden erwarten würde.
Das ist wahr. Er erledigt seinen Auftrag nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Ohr und dem Wort. Der Text beschreibt sehr poetisch, wie dieser Diener jeden Morgen von Gott geweckt wird, um wie ein Schüler zuzuhören. Seine Hauptaufgabe ist es, den Müden mit seinen Worten beizustehen. Er ist völlig gehorsam. Aber dann kommt der harte Bruch im Text. Er leidet extrem und vor allem leidet er ungerecht.
Ja.
Er gibt seinen Rücken denen, die ihn schlagen, und er verbirgt sein Gesicht nicht vor Schmach und vor Spucke.
Und trotzdem sagt Vers 10, dass jeder, der Gott fürchtet, auf die Stimme dieses leidenden Dieners hören soll. Und hier bringt Dr. Oswald eine Analyse ein, die mir bei der Vorbereitung wirklich richtig unter die Haut ging. Er spricht über die menschliche Natur in Krisenzeiten.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, ja?
Er zeigt zwei Wege auf, die der Text uns präsentiert, wenn wir in absoluter Dunkelheit feststecken.
Oswald stellt das in seinen Vorlesungen sehr prägnant gegenüber. Der erste Weg ist das Vertrauen im Dunkeln. Man sieht den Weg überhaupt nicht, die äußeren Umstände sind katastrophal, aber man verlässt sich blind auf den Charakter Gottes. Das ist die Haltung des Dieners.
Okay.
Der zweite Weg hingegen ist der instinktive Versuch des Menschen, sich selbst zu retten. Der Text nennt das, man entzündet sein eigenes Feuer.
Genau. Und als ich das las, musste ich sofort an eine bestimmte Situation denken. Stell dir vor, du steckst tief in einer gigantischen, eiskalten Tropfsteinhöhle fest. Irgendwo unter der Erde. Das Licht ist ausgefallen. Es ist wirklich pechschwarz. Man sieht die Hand vor Augen nicht.
Eine extrem bedrohliche, beängstigende Situation.
Und wie reagiert der Mensch instinktiv darauf?
Naja, man will halt irgendwas tun. Du weißt in dem Moment zwar rational okay, das professionelle Rettungsteam ist längst auf der Suche nach mir, Gottes unterwegs sozusagen. Du müsstest eigentlich nur ruhig sitzen bleiben und warten.
Aber diese absolute Passivität in der Dunkelheit, dieses Ausgeliefertsein, das hältst du emotional einfach nicht aus. Also tastest du panisch in deinen Taschen herum und findest ein winziges Streichholz. Das ist dieses eigene Feuer, von dem Oswald da spricht.
Ein sehr gutes Bild.
Wir nutzen unsere Bildung, unseren Status, unsere pure Kontrollsucht als dieses Streichholz. Und dann zündest du es an, mitten in dieser Höhle.
Und der Effekt, was passiert?
Es blendet dich. Für eine Millisekunde denkst du, du hast wieder Kontrolle. Aber dieses winzige Streichholz erhält diese riesige Höhle überhaupt nicht. Es zeigt dir absolut keinen Weg nach draußen.
Im Gegenteil.
Ja, im Gegenteil. Es zerstört sofort deine Nachtsicht, du bist danach noch blinder als vorher und am Ende brennt es einfach runter und du verbrennst dir richtig schmerzhaft die eigenen Finger.
Oswald zitiert den Text, der genau das sagt. Wer sein eigenes Licht macht, wird am Ende in Qualen liegen.
Die Höhlenmetapher fängt den Kern von Oswalds Argumentation wirklich perfekt ein. Es ist exakt diese panische, fast schon neurotische Betriebsamkeit von uns Menschen. Wir wollen um jeden Preis die Kontrolle behalten.
Im krassen Gegensatz zu dieser geduldigen, stillen Hingabe des Dieners. Der Diener erträgt das Leid und die Dunkelheit einfach, weil er demjenigen vertraut, der ihn gesendet hat. Und das führt uns dann zur ganz großen Auflösung in Kapitel 51.
Okay.
Wenn wir nämlich aufhören, ständig unsere eigenen kleinen Streichhölzer abzubrennen, wie sieht dann Gottes Rettung tatsächlich aus?
Kapitel 51 beginnt mit einem gewaltigen Weckruf. Gott ruft wörtlich: Wacht auf. Er spricht direkt zu denen, die nach Gerechtigkeit suchen. Er sagt, die physische Welt, also die Himmel und die Erde, die werden zerfallen wie so ein altes Kleidungsstück. Aber seine Rettung, die bleibt ewig. Und dann verwendet er ein extrem kraftvolles und auch ziemlich düsteres Bild. Er spricht vom Kelch seines Zorns, dem sogenannten Kelch des Taumelns, den Jerusalem aus Gottes Hand trinken musste.
Dieser Kelch symbolisiert in der antiken Literatur das volle Ausmaß des göttlichen Gerichts, das absolute Gift der Konsequenzen für ihre Sünden. Sie haben diesen Kelch getrunken bis zur Neige.
Ja.
Doch dann kommt die entscheidende theologische Wende im Text. Gott verspricht auf einmal: Ich habe diesen Kelch aus deiner Hand genommen, du wirst ihn nie wieder trinken müssen.
Und genau an dieser Stelle muss ich nochmal nachhaken. Denn hier wird's theologisch echt hochkomplex. Oswald stellt nämlich in seinen Notizen die absolut berechtigte Frage: Wie kann ein gerechter Gott diesen Kelch einfach so wegnehmen?
Ja.
Wenn wir, wie anfangs besprochen, in einer Welt von strenger Ursache und Wirkung leben, in der Sünde nun mal Konsequenzen haben muss, wie kann Gott dann einfach sagen: Ach, Schwamm drüber, Kelch ist weg, vergessen wir die Sache? Das würde doch, wie Oswald selbst sagt, Gottes eigene Gerechtigkeit komplett zerstören.
Das ist die Kernfrage, auf die das gesamte Buch Jesaja hinausläuft.
Okay.
Oswald führt hier zur Erklärung das hebräische Konzept von Chesed ein.
Chesed?
Ja. Das steht für die unerschütterliche vertragliche Treue und die Gnade Gottes. Und um zu erklären, wie diese Gerechtigkeit jetzt nicht einfach ignoriert, sondern vollumfänglich erfüllt wird, schlägt Oswald den Bogen weit in die Zukunft, direkt ins Neue Testament.
Er geht direkt in den Garten Gethsemane, richtig?
Exakt. Er verknüpft dieses alttestamentliche Bild des Zorneskelches aus Jesaja 51 direkt mit den Worten Jesu in der Nacht vor seiner Kreuzigung.
Ah.
Jesus betet dort im Garten in extremster seelischer Not. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Oswald argumentiert hier sehr schlüssig. Gott nimmt diesen Kelch der Zerstörung nicht einfach magisch aus der Weltgeschichte. Der gerechte Preis für die Rebellion muss bezahlt werden.
Das Gesetz von Ursache und Wirkung bleibt also bestehen.
Es bleibt voll bestehen. Die Mechanik der Gnade, so wie Oswald sie aus diesem alten Text liest, besteht darin, dass der perfekte Diener aus Kapitel 50, also der geschlagen und angespuckt wurde, diesen Kelch stellvertretend annimmt.
Das heißt also, Jesus in Oswalds christlicher Interpretation dieses Textes nimmt diesen tödlichen Kelch direkt aus den Händen der Menschheit und trinkt ihn selbst.
Vollständig. Er trinkt ihn bis auf den allerletzten, bittersten Bodensatz. Nur so, argumentiert Oswald, bleibt Gottes Gerechtigkeit absolut unangetastet, während seine Gnade gleichzeitig eskaliert. Das gerechte Urteil wird vollstreckt, aber eben an dem idealen Repräsentanten, nicht an der schuldigen Nation.
Das ist eine absolut monumentale Vorstellung. Wow. Lass uns das zum Ende hin mal ein bisschen zusammenziehen, denn was für einen gewaltigen Bogen haben diese alten Texte da bitte gespannt?
Es ist ein literarisches und theologisches Meisterwerk.
Absolut. Wir haben angefangen bei Menschen, die dachten, ihr allergrößtes Problem wäre eine fremde Stadt, Babylon. Wir haben gesehen, wie unfassbar schmerzhaft es ist, wenn man dann erkennt, dass die wirkliche Gefangenschaft eigentlich im eigenen Herzen liegt.
Mhm.
Wir standen mit ihnen in dieser totalen Dunkelheit, in der absurden Situation, dass die Berge vor Freude singen, während der Mensch sich selbst bemitleidet und panisch versucht, sein eigenes kleines Streichholz zu entzünden, um irgendwie die Kontrolle zu behalten.
Ja.
Und die Lösung, die Oswald hier so detailliert aus dem Text herausarbeitet, ist eben nicht, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen, um aus der Höhle zu kommen, sondern dass wir auf den perfekten Diener schauen, der uns buchstäblich das Gift aus der Hand nimmt.
Und wenn wir Oswalds Anspruch ernst nehmen, dass nämlich Theologie überhaupt nur dann etwas taugt, wenn sie auch wirklich im Leben angewendet wird, dann hat das massive Konsequenzen für unseren heutigen Alltag.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir leben in einer Welt, die extrem von Informationsüberflutung, von Krisen und ständigen Umbrüchen geprägt ist. Eine Welt, in der dauernde alte Sicherheiten wegbrechen. In so einer Zeit besteht die größte Herausforderung vielleicht gar nicht darin, immer noch schneller irgendwelche eigenen Lösungen zu produzieren.
Sondern
die eigentliche Kunst, die wir von diesem tausende Jahre alten Text lernen können, ist die Standhaftigkeit in der Dunkelheit. Das pure Aushalten.
Mhm.
Das Nicht-Anzünden des eigenen Feuers aus purer Panik heraus, sondern das ruhige Vertrauen darauf, dass dieser fundamentale Prozess der Erlösung durch einen anderen bereits komplett abgeschlossen ist.
Und genau dazu möchte ich dir, der du uns jetzt gerade zuhörst, noch einen allerletzten, vielleicht etwas unbequemen Gedanken mitgeben. Einen Gedanken, der direkt an das anknüpft, was wir gerade besprochen haben.
Mhm.
Wir haben vorhin über diese eingravierten Namen in Gottes Handflächen geredet. Gravieren ist absolut kein sanfter Prozess. Es erfordert enormen Druck, es schneidet tief ein, es hinterlässt echte Wunden. Und was, wenn deine absolut dunkelsten Momente, also genau die Zeiten, in denen du wirklich denkst, du wärst komplett von der Bildfläche verschwunden und von allem Guten isoliert, was, wenn das genau die Momente sind, in denen die Konturen deines Namens am tiefsten und am schmerzhaftesten nachgezogen werden?
Ein starker Gedanke.
Vielleicht ist die Dunkelheit um dich herum ja gar nicht der Beweis für deine Verlassenheit. Vielleicht ist sie nur dazu da, dir dein winziges Streichholz aus der Hand zu schlagen, damit du endlich aufhörst, dich selbst blenden zu wollen und stattdessen lernst, demjenigen blind zu vertrauen, der diesen bitteren Kelch für dich längst ausgetrunken hat. Nimm diesen Gedanken mal mit in deinen Tag. Bis zum nächsten Mal.